Energie im Wandel. Die Energiewirtschaft steckt in der größten Transformation ihrer Geschichte und der Druck aus Wissenschaft, Politik und Öffentlichkeit steigt. Mein Name ist Klaus Hartmann und in diesem Podcast erfährst du von relevanten Entscheidungsträgern und inspirierenden Visionären, wie der nachhaltige Wandel in der Energiewirtschaft und auch in deinem Unternehmen gelingen kann. Lass uns starten. Der Gebäudesektor wird seine Klimaziele nur erreichen, wenn Bauen und Sanieren nicht länger im Paragraphendschungel stecken bleiben. So mein heutiger Gast in einem Beitrag für die Stiftung Energie und Klimaschutz über den aktuellen Zustand im Wohnungsbau. Denn Klimaschutz im Gebäudesektor beginnt nicht bei der Wärmepumpe, sondern beim Bauantrag. Er hat eine Ausbildung bei der Märkischen Bank gemacht und im Anschluss sein Diplom-Ingenieur im Wirtschaftsingenieurwesen an der Technischen Universität Berlin absolviert. Dann arbeitete er als wissenschaftlicher Mitarbeiter an der TU Berlin und als wissenschaftlicher Projektmitarbeiter an der Universität Liechtenstein. Im Anschluss arbeitete er als Consultant bei der Singhammer IT Consulting AG und als Geschäftsführer beim Verband Deutscher Wirtschaftsingenieure. Nebenbei arbeitete er von 2010 bis 2024 als fachverantwortlicher Dozent für Güterwirtschaft an der FOM Hochschule, auch in Berlin. Und seit Januar 2024 ist er Geschäftsführer des Deutschen Instituts für vorbeugenden Brandschutz, kurz DIVB. Und das Interessante beim DIVB ist, dass sie nicht nur für stärkeren Brandschutz durch Kontrollsysteme oder Barrierefreiheit sich einsetzen, sondern auch für einen Bürokratieabbau im Bausektor für eine erleichterte Sanierung, was sicherlich in Deutschland sehr passend ist. Darüber wollen wir jetzt natürlich sprechen, auch darüber, wie energetische Sanierung als Booster für Klimaschutz und Immobilienentwicklung wirken kann, und zwar mit Axel Haas. Axel, schön, dass du da bist. Herzlich willkommen.
Ja, klasse. Ganz lieben Dank, Klaus, für die Einladung. Du hast ja schon jetzt einiges erzählt zu mir. Ich glaube, was ganz spannend ist, auch in der Betrachtung jetzt Richtung Sanierung, es ist ja immer die Frage, hey, was kostet der ganze Spaß? Und da ist man als Wirtschaftsingenieur ganz gut aufgestellt. Man kann sich einerseits halt eben ingenieurswissenschaftlich dem Thema nähern und die technischen Fragen beantworten. Thermodynamik spielt ja eine entscheidende Rolle dabei.
Ja.
Auf der einen Seite. Auf der anderen Seite natürlich auch die nackten Zahlen der Betriebswirtschaftslehre einfach mal durchrechnen und sagen, hey, das bringt mir auch was am Ende.
Ja.
Und so gesehen ist das vielleicht ein netter Einstieg auch in die Diskussion, die wir haben, um dann mal das Big Picture aufzumachen und die Frage zu beantworten, was Brandschutz denn jetzt auch mit energetischer Sanierung zu tun hat.
Ja, bevor wir darauf kommen, das machen wir gleich auf jeden Fall, interessiert mich ja tatsächlich immer, du hast ja ganz unterschiedliche Stationen gehabt an Hochschulen, bei Verbänden und auch hast dich ja auch politisch noch engagiert. Was treibt dich ganz persönlich an? Sprich, was ist das, wo du sagst, okay, das lässt sich jeden Morgen wieder motiviert aus dem Bett springen und die Projekte, die anstehen, einfach umzusetzen?
Also das sind, ich glaube, es sind zwei Sachen. Auf der einen Seite spannende Themen, ja. Also egal, wo ich unterwegs war, war es halt immer ein Thema, was entweder technisch orientiert war, dann war es zum Beispiel an der TU Berlin, dann war es ein Thema, was auch betriebswirtschaftlich orientiert war. Ich glaube, du hattest einen Punkt, PricewaterhouseCoopers, PwC, noch nicht erwähnt. Da war ich in der Wirtschaftsprüfung im Immobilienbereich. Das ist auch nochmal so ein Thema. In der Verbandsarbeit sieht es natürlich ein bisschen anders aus. Da ist man entweder Mädchen für alles. Ja, du kümmerst dich um die Back-Office-Prozesse. So auf der einen Seite. Auf der anderen Seite musst du natürlich auch eine Mitgliederleistung bieten. Und da bin ich ein großer Fan der Zweiteilung. Ich sage es immer, materielle und immaterielle Werte, die du in einem Verband hast. Das bedeutet, manche sind Mitglied, weil sie vielleicht Sonderkonditionen haben wollen bei Versicherungen. Andere wiederum sind Mitglied und sagen, ich möchte unbedingt die Sache unterstützen. Und da ist das DIVB eine unheimlich tolle Plattform auch. Da haben wir die Möglichkeit, natürlich auch mit der Politik zu sprechen, unsere Ideen reinzugeben und das Thema schneller bauen und kostengünstiger bauen, was dann einzahlt auf den gesellschaftlichen Wunsch, halt eben günstigen Wohnraum zu bekommen, halt eben zu realisieren bzw. anzuregen.
Okay, verstehe ich. Ja, PwC habe ich tatsächlich ausgelassen, wobei ich wollte mal auf eine andere Station ein, weil es mich so interessiert. Universität Liechtenstein, wie bist du denn da hingekommen? Weil wir waren gerade letztes Jahr im Sommer in Liechtenstein im Urlaub und Also weiß ich dachte, das ist da schon irgendwie anders und es war aber total anders. Also wenn man da durch Liechtenstein mit so einem kleinen Zug da durchfährt, da gibt es so eine Stadtführung, da
Ja,
reiht sich
ja.
ein so ein riesen, eine riesiges, also sehr vornehmes Bankengebäude an das andere und alles ist im Grunde da, ich sag mal,
Ja.
poliert und schier. Wie bist du da hingekommen? Was hast du da gemacht?
Och, das ist ein Zufallsprodukt, ganz ehrlich. Es gab einen Professor, Jan von Brocke an der Uni Liechtenstein. Und das ist jetzt so das private Geheimnis, ist praktischerweise der Vater meines Patensohns.
Ach so,
Und
okay.
der sagte: Mensch, Axel, du, ich habe hier ein cooles Projekt. Und zwar möchte ein Wealth Management Unternehmen, das sind die Dinger, die so ab 50 Millionen Familienvermögen aufwärts verwalten. Die möchten Prozessoptimierung betreiben. Und ja, mein Lehrstuhl Business Process Management soll dabei unterstützen. Und jetzt kam ich dann da rein und sagte: Okay, ich kenne das Unileben auf der einen Seite durch die TU Berlin. Auf der anderen Seite natürlich auch die ganzen finanzwissenschaftlichen Themen, Bankausbildung, PwC, und war dementsprechend die perfekte Symbiose für diesen Job. Und somit haben wir das Unternehmen dort im weitesten Sinne beraten. Das war eine Projektstelle. Das war
Cool.
mein Zugang dazu.
Das heißt, da warst du dann ein halbes Jahr, Jahr oder irgendwie anderthalb oder so und hast dann da auch wirklich vor
Genau.
Ort gelebt, da.
Genau. Also ich habe natürlich in Österreich gelebt. Man darf nicht in Liechtenstein wohnen.
Ach so,
Das darf
Moment,
das.
ist das wirklich verboten oder kann man sich es einfach nicht leisten?
Nee, es ist verboten.
Ach
Also du
was.
darfst als Liechtensteiner in Liechtenstein wohnen und als Staatsbediensteter. Also Jan zum Beispiel konnte dort wohnen, durfte dort wohnen als verbeamteter Professor.
Okay.
Aber ansonsten darfst du nicht. Dafür pendeln jeden Tag 20.000 Leute rein ins Land und wieder raus.
Krass.
Eben aus der Schweiz oder aus Österreich, nicht?
Das erklärt, warum unsere Vermieterin gesagt hat, passt auf, fahrt nicht zwischen 7 und 8 darüber die Grenze, sondern fahrt irgendwann tagsüber rüber, weil anscheinend da die ganzen Menschen, die dann da zur Arbeit darüber vorhin da längst wollen. Ah, okay,
Ja,
spannend.
genau.
Cool.
Aber nichtsdestotrotz, das ist ein spannendes Land. Also tolle Unternehmen und sehr innovativ, die wollen vorankommen. Ein paar Hidden Champions sind dabei. Ein doofes Beispiel zu nennen, Ivo Clavivadent, kennt kein Mensch. Aber in Wirklichkeit ist das ein Weltmarktführer für Zahnprothetik.
Okay.
Ja, das ist so versteckt da unten irgendwie in den Alpen.
Ja, spannend, dass
Und
sie sich da niedergelassen haben. Also die hätte ich jetzt tatsächlich eher in Schwabenland gepackt vom Gefühl her, aber auch da gibt es
ja.
anscheinend solche Hidden Champions.
Und ansonsten für den Handwerker mit der großen Bohrmaschine ist natürlich Hilti aus Liechtenstein durchaus bekannt.
Ja, das stimmt. Du hast im Vorfeld auch erzählt oder uns mitgeteilt, dass der deine Eltern dir tatsächlich auch gewisse Werte mitgegeben haben, die dich immer noch tragen, begleiten, ein Stück weit wahrscheinlich auch deinen Arbeitsalltag mit beeinflussen. Was
Ja,
sind das
klar.
für Werte und inwiefern haben sie dir die letzten Jahre bei deinen verschiedenen Stationen tatsächlich auch geholfen und vielleicht waren sie sogar Wegweiser?
Also, wenn man mal das Ganze konkret auf den Job runterbricht, ist ein Leitsatz von meinem Vater wirklich hängen geblieben, der nämlich sagte, wenn du mit Mitarbeitern zu tun hast, egal welcher Couleur, lobe sie über den Klee, du brichst dir keinen ab und die freuen sich. Das heißt also immer wertschätzend unterwegs zu sein. Ja, und wenn ich genug Wertschätzung in die Arbeit auch anderer natürlich reingebe, dann habe ich im Moment im Zweifelsfall ein Team, was, wenn es wirklich brennt, bereit ist, den extra Schritt zu gehen. Ja, und das ist ein Thema. Aber was auf jeden Fall auch damit reinspielt, ist, ich glaube, ich bin von Struktur aus eher jemand, der ganz gute Laune hat und das motiviert.
Ja.
Ja. Und das ist auch von zu Hause mitbekommen. Aber der Kern ist an sich Wertschätzung anderen Menschen gegenüber. Und das merkt man dann, wenn man in politische Bereiche reingeht, ja bisweilen, dass so Wertschätzung, sagen wir mal, ein wenig unterrepräsentiert ist.
Ja,
Wenn die
aber auch
Leute,
tatsächlich in der heutigen Zeit. Also sicherlich gab es das auch in anderen Phasen schon, aber ich habe irgendwann, ich kriege es nicht mehr zusammen. War das von Norbert Blüm? Gab es irgendwo so eine Aussage, wo er tatsächlich den politischen Gegner. Ach so, genau, ja, ich muss die Geschichte, ich habe sie im Podcast gehört. Norbert Blüm war ja jemand, der in der CDU auch nicht immer nur beliebt war, auch in seiner Zeit. Ich meine, die meisten wissen heute höchstens noch mit der Rente da, dass er das mal gesagt hat,
Ich wollte
aber
gerade sagen, die Rente ist sicher, das war so
genau.
meine
Die Rente ist
erste.
sicher, aber er hat ja auch noch andere Sachen gemacht. Und er war tatsächlich jemand, der sich sehr pazifistisch eingesetzt hat und einfach mal als Arbeitsminister damals in irgendein südamerikanisches Land geflogen ist und da den Frieden mal vorantreiben wollte, was natürlich jetzt nicht naheliegt. Und da hat ihn die CDU damals so viel lang gemacht, dass er sich dann gar nicht mehr äußern konnte im Bundestag und sich erklären konnte. Und da hat damals das waren die Grünen damals, und die waren ja wirklich Spinnefeind mit der CDU damals.
Ja, klar,
Die hatten
ja.
dann gesagt, okay, das Thema ist uns einfach so wichtig, dass wir unserem fast größten Feind da einen Teil von unserer Redezeit abgeben, dass er auf unsere Redezeit was sich einmal erklären darf im Bundestag. Und das ist was, was ich heute ein Stück weit vermisse. Dass man auch dem vielleicht politischen Feind, und ich weiß gar nicht, ob es überhaupt noch sinnvoll ist, diesen Begriff zu verwenden in der heutigen Zeit, dass man da einfach mehr um die Sache ringt und nicht aus Prinzip dagegen ist oder sowas. Aber ich weiß und ich spüre genau, was du sagst, dass manchmal dann aus Prinzip wahrscheinlich draufgehauen wird und das
Ja,
eigentlich notwendig wäre.
ich kann ein einfaches Beispiel daraus erzählen aus der letzten Anhörung, die wir hatten im Landtag in Niedersachsen. Wir waren von 8 Leuten, die angehört wurden, waren wir die Letzten. Alle 7 vor uns haben im Wesentlichen nur die Punkte vorgetragen, die ihnen wichtig sind. Beispielsweise die Kommunen möchten unbedingt Ausgleichszahlungen haben für Parkplätze. Das war ganz wichtig in der Novellierung der Bauordnung. So, und wir waren die Einzigen, die reingegangen sind und haben gesagt, materiell, hör mal zu, Paragraph so und so, 69er beispielsweise, da müsst ihr das und das dran schrauben. Ihr verweist immer auf den Dreier in der Novellierung der Bauordnung. Das ergibt keinen Sinn, weil erstens, zweitens, drittens. Das heißt also, wir haben den fachlichen Diskurs halt eben nach vorangetrieben, während die anderen, wie gesagt, im Wesentlichen ihre Interessen mal kundgetan haben. Und das ist natürlich nicht zuträglich, wenn ich ein gutes Gesetz im Endeffekt haben will.
Ja, kann ich nachvollziehen. Das stimmt. Wobei ich hänge gerade noch so ein bisschen. Ich muss übrigens, da bin ich politisch gar nicht weit genug drin. Ich hätte gedacht, dass so bei der Gesetzesentstehung gar nicht das ganze Parlament, also natürlich am Ende müssen die darüber abstimmen, das ist klar. Aber ich hätte gedacht, bei der Genese eines Gesetzes sind es eher die, keine Ahnung,
Es sind
Referenten,
de
die
facto.
da aktiv sind.
Also wenn man es genau sozusagen greifen will, ist es so, dass der Bauausschuss anwesend war und natürlich auch einige Leute aus den Ministerien, die dann im jeweiligen Fachreferat darüber berichten oder sich damit beschäftigen. Und das haben wir dementsprechend dort kundgetan. Wir hatten auch viel Zuspruch. Das fand ich auch eine klasse Sache. Jetzt einfach gesagt, mit uns hat man sich hinterher noch unterhalten, die anderen sind einfach abgehauen.
Okay.
Ja, das heißt also, man hatte noch Fragen und wir haben noch Unterlagen nachgeliefert und so weiter. Wir sind auch sehr, sehr weit gekommen, denn ich versuche mal einen kleinen Bogen zu machen. Das Thema Brandschutz ist es natürlich extrem wichtig, weil die Bauanträge im Wesentlichen ja sich mit Brandschutz auch beschäftigen müssen. Also mal so dimensionsmäßig 75% der ganzen Geschichte ist, sagen wir mal, Standardwerk, aber 25% ist Brandschutzbaurecht. So. Und wann fange ich jetzt also an, irgendwann einen Bauantrag einzureichen? Naja, dann, wenn ich vielleicht ein Dach draufsetzen will oder was auch immer, und wenn ich das anpacke, und dann bin ich bei der energetischen Sanierung, da fange ich natürlich an, auch damit zu spielen. Brauche ich beispielsweise Brandschutztüren, muss ich Brandwände installieren, muss ich mich darum kümmern, dass ich eine Brandmeldeanlage habe und so weiter. Und das ist dann etwas, wo ich dann rangehe und sage, okay, wie dämme ich oder wie gehe ich mit meiner Heizung um? Das möchte ich ja möglichst effizient gestalten, sowohl vom Kosten-Nutzen-Aspekt her, als auch von dem, was ich hinterher dann rausbekomme im Sinne von, ich spare Energie und somit Kosten.
Wo sind wir da jetzt gedanklich? Sind wir im Einfamilienhausbereich? Sind wir im Mehrfamilienhaus? Sind wir im gewerblichen Bereich? Wo tummelt ihr euch? Weil ich muss zugeben, wenn ich an meinen Bauantrag denke, im Jahr 2007 oder 2008 oder noch immer wir den gestellt haben, ich kann mich gar nicht bewusst daran erinnern, irgendeinen Zettel dabei gehabt zu haben, den ich unterschrieben habe, oder meine Frau und ich unterschrieben haben, wo es ums Thema Brandschutz ging. Aber vielleicht ist das jetzt auch einfach in den letzten 15, 20 Jahren mehr geworden. Aber vielleicht bin ich auch einfach vergesslich. Das will ich auch nicht ausschließen.
Nö, das ist, also wir befinden uns jetzt bei dem, was ich sage, unterhalb von sogenannten Sonderbauten, also eben nicht Krankenhäuser, Schulen und so weiter, sondern halt im Einfamilien-Zweifamilienhausbereich.
Okay.
Und das unterschreibt man auch nicht extra. Der Fachplaner oder Architekt muss dafür sorgen, dass er das Baurecht einhält. Und da wird es dann schon wieder ein bisschen kritischer, weil unserer Erfahrung nach wird zwar oftmals das Baurecht eingehalten, allerdings werden im Hintergrund sogenannte Bedenkenträger nochmal gefragt. Das heißt also, das Grünflächenamt, ist da ein Baum davor, dann wird die Feuerwehr gefragt, kann ich anleitern, brauche ich eine Außentreppe vielleicht und, und. Und das verursacht richtig Kosten. Also wir re reden davon, dass wir zu einem, ich sag mal, im Normalbereich bauen Häusle. Da kann ich nochmal 10 bis 25% on top rechnen für Sonderwünsche, die an sich keine Rechtsgrundlage haben.
Okay. Und wo kommen die im Prozess rein? Die kommen dann rein, wenn praktisch
Wenn das
der
ba da,
Bauantrag
da
das Ding unterschreiben sollen. Die sagen, nee, ich habe noch 27 Auflagen hier.
Ja, genau. Das wird ein bisschen spannender. Also du reichst den Bauantrag ein und das Bauamt sagt, der ist ja noch nicht eingegangen, solange ich nicht bei der Feuerwehr oder beim Grünflächenamt nachgefragt habe. Das bedeutet, du hast noch keinen Verwaltungsakt. Dann fangen die im Hintergrund an, sich zu überlegen, was sie gerne hätten. Und dann heißt es, bitte einige dich mit dem Architekten oder dem Bauherrn. Das muss er selbst beantragen, was die Feuerwehr oder das Grünflächenamt sich wünscht. Wenn er das nicht selbst beantragt, und das ist jetzt die sogenannte Rücknahmefiktion nach Gesetz, gilt dein Antrag als von dir zurückgenommen. Und du kannst nicht dagegen klagen. Ist ein bisschen kompliziertes Verfahren, ich weiß. Aber Ende vom Lied ist, im Zweifelsfall kannst du nicht bauen, wenn du nicht die Wünsche von nachgelagerten Stellen erfüllst.
Okay,
Und
sprechen wir jetzt auch von Regionen, wo es einen amtierenden Bebauungsplan gibt, oder sind das irgendwelche auch
ja.
da? Okay. Oh, ich bin gerade froh,
Also,
dass ich schon ein Haus gebaut habe, ansonsten würde ich die Erfüllung gerade kriegen.
Kannst du auf jeden Fall, kannst du sein. Das Ganze wird ja noch ad absurdum geführt, hier zum Beispiel in Berlin, nicht? Also da gibt es ja Straßenzüge auf der einen Seite Berlin, auf der anderen Seite Brandenburg. Und die Bauämter entscheiden unterschiedlich. Das heißt, ein und das gleiche Haus muss es ja sein in diesem Sinne. Ein und das gleiche Haus wird einmal so genehmigt und einmal nicht genehmigt. Also, das sind so die Knackpunkte
Gut.
in
Wobei
dem Bereich.
ich hänge gerade noch an der Stelle. Jetzt haben wir der so das Fass aufgemacht, was da ziemlich kompliziert ablaufen kann. Alleine, und das ist wahrscheinlich die oberste Spitze vom Eisberg, die du jetzt gerade dargestellt hast. Da
Ja,
gibt es
ja,
wahrscheinlich noch
ja, ja.
unfassbar viele mehr. Vielleicht sagst du noch zwei, drei Sachen, die in deinen Augen oder in euren Augen auch nicht perfekt laufen, dass die Zuhörerinnen und Zuhörer einmal ein Gefühl haben, was das für Sachen sind, die ihr versucht abzubauen, weil die Folgefrage ist dann, wie kriegen wir das weniger oder weg am besten?
Ja, also es gibt zum Beispiel die Situation, ich habe einen Wohnraum in Berlin, so ein schönes Thema, ganz normales Mehrfamilienhaus, und da will eine Arztpraxis einziehen. Ja, kann ja sein, zweiter Stock, da hat vorher, keine Ahnung was, Lieschen Müller gewohnt, und jetzt, das sind tolle Räume, 240 Quadratmeter, da will ein Arzt rein und seine Praxis machen. Naja, und dann haben wir, eigentlich würden wir ja sagen, da ändert sich nur das Klingelschild. Ja. Das war's. In Wirklichkeit denkt sich das Bauamt aber, ja, an sich ist das eine Nutzungsänderung. Und dann wird's spannend, weil mit einer Nutzungsänderung hat das Gebäude keinen Bestandsschutz mehr, sondern wird dann auf einmal nach den neuesten baurechtlichen Regeln beurteilt. So, jetzt haben wir hier Berlin, Wilhelminischer Ring, um 1900 gebaut. Da haben wir Holzdecken drin, das ist natürlich heute nicht mehr zulässig. Eine Holzdecke hat eine Feuerwiderstandsklasse von F30, das sind 30 Minuten, kann das Ding also im Feuer standhalten.
Okay.
Und normale Betondecke kriegen wir auf eine F60 oder F90, also 60 Minuten oder 90 Minuten. Problem, in so eine alte Hütte kriegst du aber keine Betondecke rein.
Nee.
Ja, macht die Statik einfach nicht mit. Also an sich kannst du das vorhaben, da kommt eine Arztpraxis rein, von vornherein knicken. So, und das Ganze gilt natürlich auch umgekehrt. Also, weil es eine Arztpraxis drin, soll eine Wohnung rein, ja, so, dann hast du das gleiche Problem. Und das ist also ein Wohnraumthema auch somit. Das ist so ein Punkt. Dann haben wir Nutzungsänderungen auch natürlich in kleinen Bereichen. Kiosk will einen Anbau machen. Die sagen, nee, das geht nicht. Da brauchen wir eine Brandmeldeanlage drin, auch wenn da nur Flaschen drin gelagert werden. Ist das Thema auch gegessen? Passé so in Hannover passiert. Also,
Jetzt muss ich mal
und
ganz
das.
doof fragen, weil ich da gar nicht so tief in dem Thema, wobei ich betreue tatsächlich gerade eine Abschlussarbeit, wo es auch darum geht, aber da geht es eher um Schwarzstartfähigkeit von irgendwelchen Feuerwehren und dass sie in der Lage sind, dann zu helfen, wenn praktisch so ein Katastrophenfall auftritt. Aber der Masterand hat ihm ja auch gesagt, dass eigentlich die letzten Jahre tendenziell in Deutschland weniger brennt. Ich weiß gar nicht, gibt es da Statistiken, dass das wirklich so ist oder macht es das nur, weil wir im Grunde so gut Vorsorge treffen?
Wir haben ziemlich stark nachgelegt. Also Anfang der 2000 hatten wir, ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, den Großbrand in Düsseldorf im Flughafen.
Ja.
Da hat es richtig geschmuggelt. Man hat daraufhin dann verschiedenste Maßnahmen ergriffen, damit das eben nicht mehr passiert. So, das geht los mit Brandschutz. Also du hast eine Wand. Da müssen Kabel durchgelegt werden und dann sinnigerweise musst du ein Loch bohren. Aber nachdem die Flammen ja nicht von einer Seite, wenn es denn brennt, auf die andere Seite überschwappen sollen, musst du da irgendwas zwischenpacken. Ja, das ist ein Brandschutz beispielsweise. Dann Fassade. Es gibt Mineralwolle, also Glaswolle beispielsweise, Steinwolle zum Beispiel. Es brennt nicht. Das heißt, ich kann eine Fassade dämmen und versiegeln, indem ich halt eben diese Produkte verwende und nicht etwas Brennbares. Somit kann ich also ausschließen, dass wenn es denn außen brennt, dass sich der ganze Brand sich nach oben hin ausbreitet. Solche Regeln sind gekommen für Sonderbauten. Flughafen ist ein Sonderbau, ja. Im Bereich der Einfamilienhäuser ist das ähnlich. Ich weiß nicht mal, habt ihr einen Kamin zum Beispiel zu Hause?
Ja, doppelzügig.
Okay, und ist vorne eine Glasscheibe vor, gell?
Ach so, ich weiß, beim Kamin, beim Ofen,
Ach
genau. Also für
so.
mich ist das Ding, was da nach oben geht, der Kamin, das bezahlt ja auch
Und die
jeder anders.
Feuerstelle.
Und wir haben da, ja, das Ding, wo ich das Holz reintue, das hat vorne eine Glasscheibe. Ja, das mache ich auf und zu.
Genau. So, früher, also 80er Jahre, waren das alles noch offene Kamine
Ja, das
oder offene
stimmt.
Feuerstellen. So, das hat man zum Beispiel auch geändert, damit, wenn Funkenschlag kommt, dann nicht der Perserteppich davor Feuer fällt, ja? Um das mal so
Ja,
plakativ
stimmt.
zu
Und dass man
sagen.
da drunter auch, das war tatsächlich bei uns auch, genau das Thema war doch da. Da hatte ich entweder eine Glasplatte drunter legen können oder da haben wir uns für entschieden, dass wir da einfach da drunter fließen, damit das nicht so schäbig da unter dem Glas aussieht, dass da immer Staub drunter liegt.
Genau.
Okay, ja, verstehe ich.
Also man hat einiges getan und wir müssen auch konstatieren, dass innerhalb der letzten Jahre oder in den letzten Jahren die Opferzahlen, wenn man es so nennen will, wie heißt das dann? Personen, die bei Brennen ums Leben gekommen sind, schreiben wir doch, etwas stagniert ist.
Stagniert,
Also
das heißt, es geht.
stagniert. Wir
Was?
bleiben in etwa bei 400. Das ist eine Zahl, die im europäischen Vergleich sich sehr, sehr sehen lassen kann. Ja, also da sind wir am unteren Ende dessen, was so passieren kann. Ich meine, wir haben Großbrände in Valencia, war jetzt einer, oder in das Mehrfamilienhaus oder dieser Wohnblock in England. Da haben wir halt Probleme gesehen, die nach deutschem Baurecht komplett ausgeschlossen sind. England, das Thema brennende Fassade. Ja, da hat man was vorgehangen, was lichterloh brannte. Dementsprechend sind die Menschen natürlich umgekommen in dem Brand oder im Zusammenhang mit dem Brand. Und da muss man dann einfach schon schauen, was man macht. Also es ist viel passiert, und man hat dementsprechend natürlich dann auch Maßnahmen, die sehr, sehr gut wirken.
Und dann wollte ich ja
Ja.
nochmal auf den Bürokratieabbau drauf hinaus. Das heißt, die Regeln, die wir haben, die funktionieren, haben wir eben festgestellt. Wir haben weniger Todesopfer als vielleicht in anderen, oder zumindest auf die Anzahl der Menschen, die hier wohnen, bezogen, weniger als woanders. Aber wir merken, wenn wir praktisch was anfassen und was im Bestand verändern wollen, dann haben wir uns tatsächlich ein paar viele Fußfesseln da angelegt. Was können wir da machen, dass die Abläufe womöglich wieder einfacher werden?
Auch ich sag's mal ganz easy. Wenn sich die Leute ans Baurecht halten würden, wäre das ganz einfach.
Okay.
Das heißt, im Moment haben wir viele Bedenkenträger dabei. Oder wie es mal aus Baden-Württemberg vom Normenkontrollrat hieß, wir haben Gutachteritis.
Aha.
Ja, das heißt also, ich bin mir nicht sicher, ach, frag doch nochmal einen Experten. So, und wenn du das natürlich machst, dann hast du auf einmal Experten, die zwar nicht haftbar sind, das ist das Witzige dann daran, nicht? Also die Feuerwehr ist nicht haftbar für das, was sie hintersagt, denn haftbar ist das Bauamt, denn das Bauamt gibt die Baugenehmigung, aber das Bauamt ist vermeintlich auf der sicheren Seite, weil die Feuerwehr hat ja gesagt. So, das heißt, wenn ich mich allerdings ans Baurecht halte, dann entscheidet das Bauamt. Das Bauamt muss entsprechend natürlich geschult sein. Und es gibt einige Bundesländer, in denen funktioniert das super. Ja, da haben wir also Bayern zum Beispiel, die entscheiden halt. Und dann haben wir solche Länder wie Niedersachsen, in denen es nur in Teilen sehr gut funktioniert. In anderen Teilen, so wie mir Architekten gezwitschert haben, Region Hannover ist da eine besondere Herausforderung, um das mal so auszudrücken.
Da ist es
Ja.
tatsächlich so, dass der Bauantrag nicht einfach beschieden wird, also entweder negativ oder positiv, sondern es werden, aber heißen die offiziell Bedenkenträger oder Träger öffentlicher Belange in
Nö.
Wirklichkeit?
Das sind Träger öffentlicher Belange und
Okay, die
die
heißen
können
informell so.
und ja, also im Baurecht heißt das dann, dass Personen, die Bedenken haben, gefragt werden können.
Da ist der Begriff Bedenken tatsächlich drin. Okay, herrlich.
Genau, und dann ich einfaches Beispiel, fangen wir doch an. Eine Dame aus Niedersachsen, Region Hannover, möchte das Dachgeschoss ausbauen. Reicht den Bauantrag also ein und dann sagt halt die Feuerwehr, ja, also wir können ja gar nicht anleitern, da ist ja ein Baum im Weg. Also nächster Schritt, fragt das Grünflächenamt. Das Grünflächenamt sagt, nee, also das geht beim besten Willen nicht, weil das ist ein Bestand aus keine Ahnung was. Und da können wir also nicht irgendwie einen Ast abschneiden. Dann sagt die Feuerwehr, dann brauchen wir eine Außentreppe. Dann wiederum sagt das Bauamt, nee, aber Außentreppe ist nicht, weil Mindestabstand zum Nachbargrundstück ist nicht gewahrt.
Oh Mann.
Zack, das Ding wird nie ausgebaut. Ja? Und um das mal in Zahlen auszudrücken, wenn man sich, was Mietpreise angeht, auch Region Hannover, Athanasiuskirche. Vor ein paar Jahren ist das Ding umgebaut worden mit verschiedensten Wohneinheiten. Und das ist insofern ganz spannend, als dass dann dort Außentreppen gewünscht wurden. Also die erste Feuerwehrrunde, die da war, sagte, das passt alles, da können wir anleitern. Und dann kam der Bezirk noch dazu und sagte, nee, das geht gar nicht, wir brauchen Außentreppen. Kostet 500.000 Euro extra. Das macht von der normalen Miete 13 Euro auf 16,50, 17 Euro. So, und die muss er erstmal Markt durchsetzen. Ja, durchsetzen, das hört sich so easy an. Jemand muss es auch bezahlen können. Ja, und wenn wir günstigen Wohnraum haben wollen, dann sind das Spielchen, die wir uns vielleicht nicht unbedingt leisten sollten. Und da sind wir zum Beispiel als DIVB eben hinterher und sagen, okay, hör mal zu, mach das, was notwendig ist, ohne das Sicherheitsziel zu gefährden. Ja, also die Leute sollen ja sicher in den Häusern wohnen und in den Wohnungen wohnen können. Aber mach nicht extra die Sonderlocke. Ja, die muss vielleicht nicht sein. Und denn wenn du diese Sonderlocke sparen kannst, kannst du natürlich in andere Dinge investieren. Ja, relativ easy.
Das stimmt. In dem Kontext, wie hat, ich sag mal, im Speziellen das Gebäudeenergiegesetz da geholfen oder geschadet oder auch ansonsten die Arbeit der zurückliegenden Regierung? Ist da irgendwas vereinfacht worden? Ist das irgendwie besser geworden oder auch nicht?
Ich würde es mal so sagen, Sie haben es gut gemeint, aber leider schlecht gemacht. Dieses Thema, also jetzt allenthalben Heizungsgesetz, klar. So, wenn ich damit Zwang arbeite, dann schaffe ich nicht Akzeptanz für das Thema. Die Leute sind also doch durchaus, sagen wir mal, emotional aufgeladen. Politisch wirkt das vielleicht sogar dahin, dass nicht unbedingt gerade die Mitte präferiert wird bei der Wahl, sondern eher die Ränder. Vielleicht auch nicht Sinn der Sache. Und es wurde zu sehr fokussiert auf das Thema Heizen. Zwar gibt es auch Förderprogramme natürlich auch für Sanierung, energetische Sanierung und so weiter. Und andere Varianten, Jung kauft alt und was es da so alles gibt. Aber der Fokus allein im Wesentlichen in der Argumentation auf das Heizungsthema, auf Wärmepumpen, ist vielleicht ein bisschen zu kurz gesprungen. Was ich jetzt mir wünsche von der neuen Regierung, ist, das Ganze offener zu gestalten. Denn das Ziel sollte doch sein, energieeffizient unterwegs zu sein. Das, was ich reinstecke, das soll dementsprechend effizient halt verbraucht werden sozusagen und nicht mehr als notwendig. Das wäre so der Ansatz. Ich weiß nicht, mit was für einer Heizung du arbeitest.
Ich habe nach wie vor die Pelletsheizung, die ich 2007
Okay.
gekauft habe. Die fand ich damals schicker als heute, muss ich zugeben. Jetzt weiß ich, oder was das weiß ich, also ich vernehme, dass es nicht so ist, wie der Deutsche Energiepelletsverband mir jedes Jahr wieder erzählt, dass es alles Sägewerksreststoffe sind, die da zu Pellets verpresst werden, sondern dass es leider doch gewisse Mengen sind, die irgendwo, keine Ahnung, in Polen oder sonst wo auf der Welt gerodet werden und dann zu Pellets verarbeitet werden. Und es nervt mich persönlich auch immer, die Asche rauszubringen. Das hatte ich am Anfang auch völlig anders eingeschätzt. Und der Sacksilo hat einfach einen Winkel unten, der ein bisschen zu flach ist. Das heißt, ich muss immer nachschütteln, damit da der ganze Kram rauskommt. Da sind viele Sachen, wo ich heute sagen würde, okay, das wäre mit einer Wärmepumpe wahrscheinlich geschmeidiger. Und, das ist ja das, was mich immer umtreibt, eine Wärmepumpe kann ja viel systemdienlicher eingesetzt werden. Da kann ich schauen, wann Strom günstig ist oder wann es vielleicht nicht lohnt, die zu laufen. Wie kann ich den
Natürlich,
Speicher optimieren?
natürlich.
Das sind Sachen, die mich tatsächlich mittlerweile viel mehr interessieren, aber ich habe jetzt noch kein total schlechtes Gewissen, trotz der Feinstaubemissionen, die ich da unweigerlich raushau.
Ja,
Ja.
du, alle tut. Also ich bin ja so aus der technischen Sicht halt her eher ein Freund von sowohl als auch. Also sowohl Wärmepumpe als auch in gewissem Maße eine Gebäudedämmung. Also ich kann mich, ich
Ja.
meine, vor Jahren, dann war mal irgendwann das Thema, wir dämmen uns zu Tode. Ich glaube, Bild-Zeitung Schlagzeile. Das will ja auch keiner. Ja, und ich möchte auch nicht das Haus hermetisch so abriegeln, dass ich dann hinterher Schimmelpilz en masse habe. Das ist ja auch nicht Sinn der Sache.
Ja,
Aber
wobei das kann ja mit kontrollierter Bodenentlüftung tatsächlich gelöst werden. Was sagst du dazu?
genau, finde ich super. Das ist zum Beispiel ja ein Ansatz, der reingehen kann. Grundsätzlich ist es halt immer ein bisschen abzuwägen. Ein Satz vielleicht zur Wärmepumpe. Ich brauche ja Strom dafür. Der Strom sollte sinnigerweise, nennen wir es mal, ein grüner Strom sein, also regenerativ erzeugt. Der steht nur nicht immer zur Verfügung. Also es ist kein unendliches Gut, sondern ein endliches Gut. Und dann, wenn ich halt vor allen Dingen heizen will, nämlich in der Heizperiode, sagen wir Pi mal Daumen, Dezember bis März oder November bis März, dann habe ich halt im Dezember und Januar, naja, vermutlich eher weniger PV-Strom,
Ja gut, der ist nicht
Photovoltaikstrom.
da, aber wir haben natürlich die windreichen Zeiten in dem Bereich. Und
Genau, genau.
ist der Preis tatsächlich, also der Spotpreis, den man ja sich nach Hause holen kann, eigentlich immer der Indikator, wann viel Wind da ist und oder halt wann auch entsprechend nicht.
Genau, ja. Also es ist so, und da kommt man aber in die nächste Schiene hinein. Je schlechter ich gedämmt bin oder je schlechter der energetische Wert meines Hauses ist, desto mehr muss ich natürlich in die Energieerzeugung durch die Wärmepumpe stecken. Und das kann ich ein bisschen abfedern. Da kann ich, wenn ich sowieso die Gebäudehülle anpacke oder die Fenster mache oder das Dach dämme oder, kann ich halt natürlich dort die Kosten für die Wärmepumpe im Sinne der Stromrechnung reduzieren.
Ja.
Jetzt muss man sagen, dass die modernen Häuser eh schon alle ganz gut gedämmt sind. Das trifft ja im Wesentlichen den Bestand, sagen wir mal, der 50er, 60er, 70er Jahre.
Der nicht gut gedämmt ist, richtig.
Der nicht gut gedämmt
Gut, ich
ist,
wollte gerade
genau.
sagen, weil ich habe ein Haus der 70er Jahre, was ich miete, das ist nicht gut gedämmt, überhaupt nicht. Also,
Ja, ich
das.
weiß. Ich bin selbst in einem solchen Haus aufgewachsen, 73er Jahrgang, das Haus.
Gut.
Okay, Hohlziegel, das war auch schon das höchste der
Ja.
Gefühle.
Genau.
Und darüber hinaus hat man an sich den Garten geheizt.
Richtig.
Ja, aber also da kann man halt rangehen an solche Themen. Und da bin ich halt ein großer Freund davon, eine Kombination zu fahren. Insbesondere dann, wenn ich sowieso schon an Umbaumaßnahmen denke, da dann einfach sauber eine entspannte Dämmung. Ja, ich muss das Ding nicht mit 50, 60, 70 Zentimeter aufdämmen. Das bringt auch nichts. Ja, irgendwann ist da der Punkt, der Grenznutzen sozusagen erreicht. Und dann mit einer anständigen, gut dimensionierten Wärmepumpe dann mir das Haus schnucklig warm machen. Ja, und da muss ich halt im Zweifelsfall auf der Flächenheizung, also Fußbodenheizung oder so raus. Das kann man dann schauen. Und bei manchen Produkten ist es ja auch so, dass ich genügend Vorlauftemperatur bekomme, um mit Radiatoren zu arbeiten.
Ja, ich wollte gerade sagen, also in meinem Haus habe ich es tatsächlich so gelöst, ich habe Fußbodenheizung, Erdgeschoss und Obergeschoss, aber auf dem
Ja.
Dachboden haben wir praktisch normale Heizkörper und hier im Keller auch. Und wir haben die gleiche Vorlauftemperatur. Das funktioniert. Ja, es ist nicht so, du reißt die Heizung an und nach 3 Minuten ist der Raum warm. So ist es nicht. Dauert dann tatsächlich irgendwie, keine Ahnung, halbe Stunde. Und insofern, für diesen sporadisch genutzten Kellerraum ist es unclever, es so zu lösen. Das ist schon richtig. Deswegen habe ich die Heizung meistens aus, im Winter habe ich eine Jacke an und fertig. Das ist dann im Grunde,
Ja.
wie ich das löse. Aber nochmal zum Thema Dämmen oder praktisch über die Wärmepumpe zahlen. Das ist ja für mich eine klassische Optimierungsaufgabe. Je mehr du dämmst, desto teurer wird es natürlich. Das geht die Kurve ja so hoch. Und andersrum gehen ja
Genau.
entsprechend mit je mehr du dämmst, die Heizkosten runter. Da gibt es ein Optimum, was irgendwo, wie du schon sagst, in der Mitte liegt. Das wird nicht ganz links liegen, das wird auch nicht ganz rechts liegen. Das heißt, es macht keinen Sinn, gar nicht zu dämmen. Es macht keinen Sinn, das Ding komplett einzupacken. Und ich glaube, es ist tatsächlich schon individuell jeweils zu klären fürs Haus, wo ist das Optimum, was ist richtig gut oder wo
Genau.
verzichtet man jetzt drauf.
Deswegen plädiere ich auch immer dafür, dass es ganz wichtig ist, einen Energieberater zu Rate zu ziehen. Ja?
Ja.
Die können das Ganze berechnen und können sich individuell um deine Hütte kümmern und sagen, okay, das ist, keine Ahnung, was der und der Bestand aus den und den Jahren, das wiederum korreliert damit, dass die und die Materialien verbaut wurden. Das sehen wir uns jetzt mal an, berechnen das Ganze, Wärmebildaufnahme und so weiter. Also man sollte das sauber vorher analysieren, den Ist-Zustand. Ansonsten gibt man im Zweifelsfall zu viel Kohle aus und dann amortisiert sie der ganze Spaß nicht mehr. Ja.
Das stimmt. Wobei, wo findest du heutzutage gute Energieberater? Also ich habe das Gefühl, dass wir hatten sehr lange einen sehr intensiven Bedarf. Jetzt habe ich manchmal, ich habe noch keinen selber genutzt, aber von Freunden und Bekannten und auch Kollegen mitgeteilt bekommen, es gibt auch Energieberater, die nicht so gut sind, um das mal vorsichtig zu formulieren. Wo findet man
Ja.
qualitativ hochwertige aktuell?
Also das Problem ist, dass was nicht so gut ist, das erkennt man leider erst hinterher. Also mein Tipp ist oftmals, dass man dort in den, also ich war zum Beispiel bei einem Baustoffhandel ganz doof. Ich bin losmarschiert und habe gefragt, hey, habt ihr wen und könnt ihr aber aus dem Netzwerk wen empfehlen? Da, wo ich also mein Dämmmaterial kaufe, die werden ja auch wissen sozusagen, was Sache ist. Es wird Innungen an der Stelle, kann man anhauen. Es ist aber im Zweifelsfall googeln und mal gucken, ob die Leute Referenzprojekte haben. Das ist mit Sicherheit ein einfacher Tipp, den man zu Hause mal abends auf dem Sofa machen kann. Eine klassische Qualitätseinstufung gibt es nicht. Es gibt aber beispielsweise auch Online-Plattformen, wo ich mir anschauen kann, wie denn das Potenzial, Dämmpotenzial und Heizpotenzial meines Hauses denn ausschaut. Das ist eine Münsteraner Firma, die im Wesentlichen sagt, okay, ich habe Katasteramtsdaten und ich kann in jedes Objekt reinzoomen und dann zeigt er mir an, so und so viel Potenzial für eine PV-Anlage auf dem Dach, so und so viel Einsparvolumen, wenn ich das Gebäude dämmen würde, weil es ist aus dem Jahrgang 1900, keine Ahnung, 67 oder so. Und dann kriege ich das hin. Also das wären so die ersten Dinge. Also ein Gegencheck machen. Kann das sein, was der Typ da ausrechnet oder die Frau? Ja.
Verstehe ich. Und wenn es dann in die Umsetzung geht, wie schätzt du aktuell die Förderkulisse in Deutschland ein beim Thema Sanierung? Ist das hinreichend? Gibt es Sachen, wo du sagst, okay, das muss sich ändern, damit auch wirklich das, weil wir sind bei der Sanierungsquote ja bei weitem nicht da, wo wir eigentlich hinwollen,
Nee,
nach wie vor.
007, 069, 068, irgendwie sowas. Das ist also unterirdisch. Also man muss dazu sagen, ich habe mich so ein bisschen europäisch mal damit beschäftigt, wir sind im europäischen Vergleich Förderweltmeister.
Echt?
So viel wie wir ausgeben, gibt kein europäisches Land sonst aus oder stellt zur Verfügung, so muss man es ja sagen. Ja? Also ich bin in dem Bereich, dem Klima- und Transformationsfonds. Da kommen jetzt auch mal 100 Milliarden rein über die nächsten 12 Jahre. Das ist ja ein Riesenbrocken hier aus dem Infrastrukturpaket, was jetzt da avisiert wurde oder beschlossen ist, so muss man es ja sagen. Wir haben über 16 Milliarden Euro bereits drin und können daraus Sanierungsvorhaben machen im Neubau, im Bestand und so weiter. Das einzige Problem, was ich so ein bisschen sehe, ist, dass es munter fröhlich wieder auf unterschiedliche Ministerien aufgeteilt, nicht? Also, das heißt also, ich habe einen Teil im Bauministerium, einen Teil im Finanzministerium. Das war ja damals die Habeck-Nummer sozusagen. Es wäre ganz geschickt, glaube ich, würde man in diesem Baubereich der energetischen Sanierung halt die Referate zusammenfassen. Die sollten zusammenarbeiten und nicht immer über Abstimmungsrunden von Ministerium zu Ministerium sich dann unterhalten, was denn vielleicht gerade mal die beste Lösung wäre. Ja. Also es ist viel im Gange und mein Wunsch wäre mit Sicherheit, dass die Anträge einfacher werden. Das ist ja das Thema. Also wer mit deutschen Behörden schon mal zu tun hatte, die Antragsformulare sind halt ja immer wieder ein Traum. Ja. So, und so ist das dann auch dort, plus die KfW-Förderung. Die KfW, also Kreditanstalt für Wiederaufbau, hat natürlich auch ein Riesenportfolio an unterschiedlichsten Förderprogrammen. Mal mit einer Zinsfreistellung, mal mit einem kleinen reduzierten Zinssatz, aber nur wenn das Einkommen dann und dann ist, da und da ist. Und jung kauft alt, ist natürlich, was ist jung? Das muss dann da auch gesetzt werden. Nein, sie sind einen Monat drüber, das geht ja mal gar nicht. So, wie soll da jemand durchblicken? Ja, und dann haben wir halt immer noch das Thema, vielleicht um da den Sack mal zuzumachen, das ältere Ehepaar oder der ältere Bewohner, keine Ahnung was, 85 Jahre im 60er-Jahre-Bau und jetzt wird ihm gesagt, also du musst jetzt aber mal hier eine Wärmepumpe einbauen und sanieren musst du auch. Die kriegen keinen Kredit, haben nichts auf der hohen Kante oder wollen es vererben. Ist doof,
Ja,
ja.
das
Und
stimmt.
dafür müssen Lösungen gefunden werden. Und da sind wir wieder bei der Sozialverträglichkeit. Die Verena hat ja gestern im Bundestag erzählt. Ja, man muss jetzt zusehen, dass man dann einen sozialen Ausgleich schafft. Nun ja, was heißt das dann, wenn ich über die Heizkosten im Zweifelsfall Sanierungsaktivitäten steuern will, also je teurer das Ganze ist, desto mehr soll saniert werden, und ich dann sozialen Ausgleich reingebe, also die Kosten wieder nach unten drücke, dann ist der Effekt verpufft. Also muss ich mir ein anderes System überlegen. Im Zweifelsfall muss ich halt eben zusehen, dass ich das Anreizsystem zum Sanieren etwas individueller gestalte, sagen wir es mal so rum. Wie das im Detail aussehen muss, muss natürlich die Regierung festlegen, aber da sind so Sachen, denn auf uns kommt noch mal ein Hammer zu. Ich weiß nicht, ob du dich damit auseinandergesetzt hast, was mit dem Zertifikatehandel passiert ab 27.
Ja gut, dass der praktisch bis jetzt im Wohnungsbereich oder im Mobilitätsbereich. Mobilitätsbereich ist ja auch stark betroffen, dass ab 27 da im Grunde nicht mehr diese festen Stufen da sind, sondern dass im Grunde der normale Markt mit allen Schwankungen dann auf einmal
Es
da
gilt auf
ist.
alles.
Und ach, das
Gilt bei
gilt nicht nur
allem.
da. Ach gut, dann ist das da auch der Markt ausgesetzt. Ja, das stimmt. Da ist eine
Genau. Was
Dynamik
schätzt du,
drin.
wie viel? Genau, und wie viel teurer wird der ganze Spaß? Was schätzt du?
Faktor 3, würde ich schätzen.
Ja, nehmen wir mal 4.
4 sogar,
Das
okay.
heißt also nach
Ja.
aktuellen Schätzungen, wir haben zurzeit einen Preis pro Tonne CO2 von 55 Euro, der ist politisch gesetzt. Und die ersten Berechnungen sagen, wir bewegen uns zwischen 200 und 270 Euro dann.
Ja, wobei diesen Prognosen glaube ich selten, muss ich zugeben. Mit dem Thema beschäftige ich mich blöderweise schon seit 2005 und bin immer wieder dran gewesen, hatte auch immer Prognosen dazu fassen, die immer durch die Decke
Okay.
gingen. Und die ganzen Umfragen und sowas, die waren tatsächlich in der Realität häufig nicht in der Höhe da. Ich kenne jetzt nicht tagesaktuell den CO2-Preis, aber er ist definitiv nicht über 100 Euro für Kraftwerke. Das heißt, wir sind da
Ja.
irgendwo, ich würde mal schätzen, gerade zwischen 60 und 80 Euro die Tonne unterwegs. Ja, das ist höher und ja, es wird höher, wenn wir im Grunde da mehr Marktteilnehmer haben. Und nein, ich glaube nicht, dass der, aber es ist alles Glaskugelleserei. Nach meiner Erfahrung der letzten 2 Jahrzehnte würde ich behaupten, dass wahrscheinlich die Prognosen nicht in voller Höhe eintreffen, aber da lehne ich mich jetzt auch weit aus dem Fenster, während ich spreche, spüre ich das
Gut.
schon.
Ja, du, gehupft wie gesprungen. Selbst wenn es nur doppelt so teuer wird, wird
Richtig.
aus dem Heizen im Monat, das habe ich jetzt 75 Euro bei mir in der Bude. Gas-Etagenheizung, da wird es auch schwer, was anderes einzubauen zurzeit. Wären es 150 Euro, ich kann mir das leisten. Ja, okay, Haken dran. Aber es gibt genügend Leute, für die das richtig, richtig Geld ist. Ja. So, und dann sind es vielleicht die größere Wohnung nicht mit 75 Euro, sondern mit 100. Macht schon 200 und ein Huni im Monat weniger. Das ist schon Geld, ja. Also, da muss man einfach das im Hinterkopf behalten.
Ja, wobei dadurch ja im Grunde wieder es angereizt wird, dass man halt energetisch saniert. Also ich merke es schon alleine, dass ich für meine Vermieterinnen und Vermieter sehe auf der Heizölrechnung immer noch einen Heizölkessel aus 1974 da drin, der auch nicht kaputt gehen will. Der ist schon so oft auf der Klippe gewesen, aber er geht immer noch mal weiter. Da ist ja mittlerweile ausgewiesen, wie viel CO2 ich nicht weiter dem Mieter belasten darf, weil das im Grunde ja an mir kleben bleibt als Inhaber des Hauses. Und
Ja,
da,
klar.
das finde ich schon gut, muss ich zugeben, auch wenn ich es einerseits natürlich ärgerlich finde, dass ich nicht mehr weiter, einfach weiter erreichen kann. Dadurch bin ich ja schon motiviert, mal zu rechnen, zu gucken, okay, was kann ich damit machen? Was lohnt sich tatsächlich? Lohnt es sich mal, die Fenster auszutauschen? Das ist schon gut und ich weiß, was du meinst. In dem Augenblick, wo man es. Wobei, halt, musst du das denn überhaupt zahlen, wenn das CO2 hochgeht, oder muss nicht dein Vermieter das denn überhaupt tragen?
Ich bin selbstständig dafür zuständig. Ich habe eine Gasetagenheizung. Die geht auf meine Kappe.
Ach, das ist ja fies gelöst bei euch.
Ja, Berliner Altbau.
Aha.
Und das ist hier gang und gäbe, machen wir uns nichts vor. Also abgesehen von dem witzigen Treppenwitz, dass das Hinterhaus eine Zentralheizung hat und die erste Wohnung im Vorderhaus hat auch Zentralheizung, weil damals die Hausmeisterin da drin wohnt und Zentralheizung haben wollte. Alle anderen Wohnungen haben Gasetage.
Okay, ach, das ist ja ganz fies. Das okay.
So,
Ach,
da kannst du nichts machen. Und du
ja.
kannst ja auch nicht einfach selbstständig eine Wärmepumpe einbauen, die auch nicht wirklich funktioniert, weil die Fenster, also ich habe diese Doppelfenster, die man so aufmachen kann,
Ja.
aus der Jahrhundertwendenzeit so ungefähr. Originalglasscheibe vom Kaiser eingesetzt.
Ja.
Also,
Herrlich, das ist großartig. Axel, lass uns am Ende nochmal in Richtung Zukunft gucken. Was glaubst du, was uns die nächsten Jahre da erwarten wird? In welche Richtung geht es weiter? Du hast ja deine Rolle tatsächlich beim DIVB auch noch relativ neu. Was sind da deine Ziele für die kommenden Jahre?
Also ein Ziel, das ich natürlich habe, ist nennen wir es mal, die Vereinfachung von Bauanträgen. Das heißt also, dort klar zu machen, liebe Leute im Bauamt, habt keine Angst vor Verantwortung, sondern haltet euch ans Gesetz, dann bauen wir schneller und wir bauen kostengünstiger. Denn natürlich, warum entscheide ich nicht? Weil ich ja das Gefühl habe, ich mache was falsch und ich möchte nicht dafür zur Verantwortung gezogen werden. Deswegen ganz wichtig, daran möchte ich arbeiten. Daran arbeiten wir in verschiedenen Arbeitsgruppen. Und was wir jetzt machen zur Unterstützung, wir schreiben zum Beispiel in Große Suxdorf mit. Das ist der Kommentar in Niedersachsen, aber auch bundesweit zum Baurecht und geben dort fachlichen Input im Bereich Brandschutz, sodass wir halt ja, die Bauämter unterstützen können in klaren Entscheidungen, die sie dann treffen können.
Das
Das
ist, glaube
ist
ich,
ein Thema.
also total wichtiger Punkt, da möchte ich noch einmal reingehen. Also erstmal ist es wahrscheinlich auch hinderlich, dass es da 16 Landesbauordnungen gibt, oder? Oder ist das eigentlich gar kein
Nee, das ist
Problem?
total easy.
Das
Nee, das
glaube
machen
ich
wir doch
auch.
gerne.
Genau, also ich glaube, das ist auch noch ein Punkt, aber ich glaube, das ist das Thema Eigenverantwortung. Und da spüre ich in mir, dass wir in Deutschland tatsächlich die letzten Jahre da auch nicht uns positiv weiterentwickelt haben, sondern keine Ahnung. Ich habe gerade ein Interview gehört mit dem, dieser Hans Königstein, glaube ich, der bei SpaceX ganz früh eingestiegen ist, da viel mitentwickelt hat, jetzt irgendwann Elon ihm doch zu wild geworden ist, er mal aufgehört hat, da zu arbeiten. Und der sagt, er hat schon die letzten 2, 3 Jahrzehnte gemerkt, dass sich die USA und Deutschland schon noch mal ein Stück weit auseinanderentwickelt haben. Und es ist ja nicht von ungefähr, dass nach wie vor in den USA viele Weltmarktführer für verschiedene Sachen entstehen und in Deutschland wir zwar auch Hidden Champions haben, keine Frage, aber uns es manchmal wirtschaftlich vielleicht nicht so gut geht wie manchem US-Konzern.
Ja. Also ich kann es vielleicht abbinden mit dem freundlichen Zitat meines ehemaligen Profs von der TU Berlin, Hans Lechner, der sagte, naja, warum hat es in den 50er Jahren Wirtschaftswunder gegeben und es fluppte alles so schön? Und heute haben wir das Gefühl, alles stagniert. Ich sagte, naja, es lag an den Beamten, die kamen aus der Dritte Reichszeit raus, die waren sehr autoritär ausgebildet und man hat es von ihnen verlangt, also haben sie einfach entschieden. Die haben einfach gemacht.
Okay.
Während sich danach eine Kultur eingesetzt hat zum Thema, ich bin nicht verantwortlich. Oder da fragen Sie mal besser den. Also ich habe einen Kulturwandel da drin, denn man hat den Leuten ja ausgetrieben, obrigkeitshörig zu sein, ja, und einfach sozusagen ihre Machtposition auszunutzen. Das war ja ganz bewusst in der Erziehung, damit eben sowas nicht nochmal passiert. Und das haben wir jetzt in der Gesellschaft. Man will halt eben nicht in letzter Konsequenz dafür verantwortlich sein, wenn man denn eventuell einen Fehler gemacht haben könnte.
Okay.
Und da müssen wir raus. Wir müssen raus, wir müssen Mut haben, wieder zu sagen, okay, ich habe das Fachwissen, ich entscheide jetzt. Und ich meine, es gibt ja auch die Variante, dass wenn Fehler passieren, dass das Amt auch zahlt. Die sind ja versichert, die Leute. Es ist ja nicht so, als
Ja.
würde es an denen persönlich hängen bleiben. Fehler
Richtig.
passieren und lass sie passieren. Aber bitteschön nicht bei der Sicherheit, das ist mir immer ganz wichtig. nicht die Sicherheit aufs Spiel setzen, nur um eine schnelle Entscheidung zu haben. Das muss sauber geprüft werden. Aber wenn es geprüft ist, nach Gesetz, Haken dran und durchgeben, dann kriege ich schnell die PS auf die Straße.
Ja, gut. Wobei ich muss noch einmal nachfragen, weil das offen ist. Also das, mit dem Beamtentum habe ich mich ja auch mal beschäftigt, weil ich es ja überhaupt nicht schön fand, dass ich als Professor verbeamtet werden musste. Ich hatte ja auch höflich gefragt im Vorstellungsgespräch, ob ich das abwählen kann, ob es irgendein Kreuz gibt, dass man das da rausnehmen kann, weil ich habe da schon Probleme. Deswegen hatte ich mich mal mit beschäftigt, wie das eigentlich in Deutschland entstanden ist und aus einer Zeit heraus, das war ja Ende des 19. Jahrhunderts, waren ja tatsächlich die ehemaligen Gutsherren und sowas, die im Grunde ja entlohnt werden mussten, 1870, als sich das neue, der neue
Ja, sie
Staat
Krieg
gegründet hat,
zurückkamen und so.
mussten die im Grunde einen Teil von ihrem Reichtum abgeben, mehr oder weniger, und sind dann, ich sag mal, als Kompensationselement verbeamtet worden und haben im Grunde dann praktisch
Genau.
schönes Geld dafür bekommen, dass sie eigentlich nicht so viel getan haben. Wahrscheinlich gab es auch Ausnahmen, die alle zu toll waren und sonst was. Aber deswegen wundere ich mich gerade, dass nach dem Zweiten Weltkrieg genau die Beamten, die natürlich zwar 80 Jahre später, aber die ja nach dem Denken praktisch da mal eingeführt worden sind, dass die für das Wirtschaftswunder gesorgt haben. Da habe ich
Ja.
gerade noch ein Fragezeichen.
Also jetzt nicht allein, natürlich, die Leute haben richtig fleißig gearbeitet.
Ja.
Es gab Technologiewandel. Also doof gesagt, die Landwirtschaft ist technologisiert worden. Man ist eben nicht mehr mit dem Rechen und dem Pferd übers Feld gezogen und dem Esel, sondern hat dann auf einmal Maschinen, Landmaschinen gehabt. Okay, klar, natürlich. Die Arbeitskräfte wurden freigesetzt und haben sofort natürlich in der Industrie neue Arbeitsplätze gefunden.
Genau.
Das heißt also, ich habe da auch in steigenden Wertsteigerung, Wertschöpfung halt eben produziert. Aber wie das so ist, die Regeln des Staates mussten natürlich auch umgesetzt werden, was Baurecht angeht, was Genehmigungsverfahren angeht, in den Rahmen der Produktion und so weiter. So, und da haben die Leute einfach entschieden. Haben
Ja.
gesagt, mach doch einfach mal. Also so ein bisschen dieses, wie in den USA, wie du es gerade so sagtest, wir machen jetzt einfach mal. Und dann werden wir sehen. Ja, wir müssen ein paar Regeln natürlich einhalten. Sicherheit ist ein Thema. Ja, wir haben ja auch Riesenfortschritte im Rahmen der Arbeitssicherheit und so gemacht. Alles klar. Aber jetzt ist es erstmal ein, ja, da könnte ja noch was sein, an das ich nicht gedacht habe. Da machen wir erstmal ein Gutachten. Und das ist halt eben das glatte Gegenteil von, machen wir erstmal.
Ja, also Gutachteritis darf wieder rausmassiert werden, habe ich verstanden. Haken dran.
Ich bitte darum.
Sehr gut. Was war das Zweite, wo ich dich gerade unterbrochen habe, Axel? Sorry, was du noch ausführen wolltest für die Zukunft.
Guter Punkt.
Weißt du es noch oder ist es jetzt weg, weil ich da nochmal energisch
Ja,
nachgehakt habe?
du hast reichlich gebohrt. Was ich mir für die Zukunft wünsche, ist, das habe ich schon kurz angesprochen, das Thema, wenn ich denn so viel Fördergeld zur Verfügung stelle, damit wir unser Klimaziel erreichen, dann mache doch bitte einfach, dass die Leute es auch einfach beantragen können. Und es muss sich rechnen am Ende. Ich kann denen nicht sagen, gib mal eben, keine Ahnung, was 30.000 Euro oder 40.000 Euro für eine Wärmepumpe aus, dann machst du noch für 20.000 Euro eine Dämmung und das amortisiert sich in 152,3 Jahren. Ja, das macht kein Mensch. Wir haben jetzt schon ein Riesenthema. Warum wird nicht das Dachgeschoss ausgebaut und nicht noch gedämmt? Weil die Leute sagen, bei der aktuellen Zinssituation, in Verbindung mit der dann doch überschaubaren Förderung, okay. Lohnt es sich nicht, das Dachgeschoss auszubauen, weil die Bude kriege ich nie im Leben vermietet zu dem Preis, wo jemand sich's leisten kann. So, wenn ich an dieser Stelle natürlich bin, dann muss ich mir was anderes überlegen. Dann muss ich gegebenenfalls über vergünstigte Darlehen, über eine KfW, muss ich da rangehen. Könnte eine Option sein. Aber da muss ich die Förderprogramme aufmachen und die muss ich vor allen Dingen vereinfachen. Und, und. Also, da ist vieles anzupacken. Und in diesem finanzwirtschaftlichen Bereich, die Zinsen werden steigen, dadurch, dass wir jetzt dieses Sondervermögen haben. Ja, wenn wir mehr Geld aufnehmen, dann haben wir mehr Geld im Umlauf. Dementsprechend steigen die Zinsen. Also, da müssen wir halt gegensteuern. Und das ist halt sozusagen jetzt die Aufgabe der Zukunft. Also im Wesentlichen zwei Punkte, dieses Entbürokratisieren und das andere ist halt eben Finanzierung für Sanierung. Das wäre mir persönlich sehr wichtig.
Ja, kann ich gut nachvollziehen. Ich schiebe gerade auch noch meinen Antrag für, also wir haben im Schlafzimmer die Dachfenster saniert oder ausgetauscht, weil die
Okay.
tatsächlich von innen geschwitzt haben und das immer eklig war. Wir sind keine
Ja.
täglich Wischer gewesen, sondern es hat dann irgendwann angefangen zu schimmeln und das war einfach unangenehm. Wir haben jetzt
Okay.
dreifach verglast und der Dachdecker sagte, ja, da gibt es auch eine Förderung und ja, die ist aber nicht so einfach zu kriegen, wo ich dachte, oh Gott, da habe ich so gar keinen Bock drauf, aber ich werde es wahrscheinlich dieses Wochenende mal angehen und da dieses Formularchen mir suchen, ausfüllen und voller Freude wahrscheinlich alle Angaben hinbekommen.
Nochmal. Du, ganz easy. Ich habe jetzt gerade das Thema für uns entdeckt, also DIVB jetzt, ein materielles Thema. Wir machen eine Versicherung klar für die Leute. Das Ding ist wie Netflix abzuschließen. Einfach online reinklicken, durchklicken, fertig. Sowas wünsche ich mir für solche Antragsverfahren. Meine Güte, nochmal, ist total easy. Ich habe mittlerweile eine ID-Card, die kann ich direkt einlesen lassen über NFC. Dann habe ich mich legitimiert, erster Schritt. Ich gebe meine kompletten Daten an. Das kann mit dem Katasteramt verknüpft sein, damit die Daten auch abgeglichen werden. Habe ich das richtig eingegeben und so weiter. Also ich kann diesen Prozess hochgradig digitalisieren. Und wenn ich dann hinterher einen Antrag habe, nein, bitte nicht ausdrucken und dann zur Bank gehen, sondern per Knopfdruck übertragen.
Ja.
Ja? Das wäre jetzt mal so der Ansatz.
Ja, da müssen wir hin. Also das ist, also vor Jahren, als wir damals in Estland, das war 2007, 2008, eine Radtour gemacht haben, da war gefühlt da schon alles so digital, wie es hier heute nicht ist, befürchte ich. Und ich habe gerade vor ein paar Wochen gesehen, Dänemark schafft die Post ab. Das heißt, die sind durch damit. Die haben alles offiziell sowieso digitalisiert und
Okay.
haben sich als Land darauf verständigt, es braucht keiner mehr tagsüber durch die Gegend latschen und irgendwelche Briefe zu verteilen, weil es ist einfach digital. Die drei Briefe, die es noch gibt, die müssen halt jetzt, keine Ahnung was, per Fax geschickt werden, falls es überhaupt noch das geben sollte. Wahrscheinlich gibt es das auch nur noch in Deutschland. Und da denke ich immer, ja, Dänemark, wie immer, 10 Jahre voraus, wir werden es vielleicht dann auch 2035 schaffen.
So, ich sag's dir, also wenn wir jetzt die berittenen Boten wieder einführen, wird mich nicht wundern,
Herrlich, gut.
ja.
Ich weiß gar
Okay,
nicht, wie ich jetzt
cool.
da ein Schlusswort draus machen soll, Axel, von dem berittenen Boden. Das kriege ich gerade
Ja,
nur
das war
schwer
ja
hin.
Sinn der Sache, damit ich dich ein bisschen aus dem Konzept bringe.
Axel, ich sage vielen Dank für das Gespräch. Ich habe jetzt auch verstanden, was das Thema Brandschutz mit dem Thema Klimaschutz zu tun hat. Das hat nämlich tatsächlich sehr viel miteinander gemein. Und ich wünsche euch weiterhin alles Gute, viel Erfolg. Und ich hoffe sehr, dass ich bei meinem nächsten Antrag dann eure Vereinfachung, die ihr da habt einfließen lassen, spüre.
Klar, natürlich. Hoffe ich auch. Dann sag mal Bescheid.
Gerne.
Juti, also, lass dir gut gehen.
Ich freue mich, dass du auch bei dieser Folge von Energie im Wandel dabei warst. Wenn es dir gefallen hat, dann hinterlasse mir gerne eine positive Bewertung bei deinem Podcast-Player. Und wenn du mir davon einen Screenshot schickst, dann erhältst du eine digitale Version von meinem neuen Buch. Bis zum nächsten Mal bei Energie im Wandel.